Genau.
Sind nämlich sehr langweilig geworden, seitdem du nämlich immer jetzt so political correct sein willst. Seitdem du weißt, wir sind on air, bist du sehr. Kommt da
Nein,
nichts mehr.
nein. Ich bin ohne Mikrofon genauso, wie ich mit Mikrofon
Ja,
bin.
das ist Quatsch.
Ich filter da nicht. Das muss ich mir erstmal nachweisen.
Ja, das ist ja das Problem, weil das Mikrofon ist ja nicht an, da kann ich nichts nachweisen.
Ja, was weiß ich, illegalerweise hast du wahrscheinlich mitgeschnitten oder irgendwelche Späße.
Passiert noch, passiert alles noch. Gab schon WhatsApp-Chats und Voicemails, die illegal in den Podcast eingeschnitten wurden, von dubiosen Weltreisen, die du gemacht hast, während Corona-Zeiten.
Ja, genau.
Ich sage ja immer, bei Moritz ist immer alles mehr Schein als Sein.
Das glaube ich nicht. Aber du hast mich letzten Freitag nicht beschimpft, aber du hast gesagt so, dass ich nicht mehr alle Latten am Zaun hätte, weil ich für einen Tag zum DTM gefahren bin.
Stimmt. Und mehr davon in der neuen Ausgabe. Und damit herzlich willkommen zurück zur 47. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. In meiner Nähe, zumindest auf meinem Bildschirm, wie immer der gute Moritz, die Türkei dieses Podcasts, denn er mag sehr gerne Döner. Gut,
Ja,
oder?
das stimmt. Da kann ich jetzt eigentlich nichts ja, gegen argumentieren. Du trinkst ja Jever Pfann gerade. Das
Klar.
heißt, du bist das Ostfriesland der Formel 1. Da passt jetzt eigentlich gar nicht, ne?
Gibt.
Das ist Zandvoort. Zandvoort liegt
Ja,
auch am
oh.
Meer. Du bist das Zandvoort dieses Podcasts.
Und da sind wir schon beim Thema. Welche Strecke ist geiler, Zandvoort oder Istanbul?
Ja, ohne Zweifel natürlich Zandvoort.
Schon, oder? Auch
Aber.
streckentechnisch?
Ja, doch. Also die Türkei, da kann, um kurz nochmal aufs Layout einzugehen, da bedingt jede Kurve eigentlich die andere. Man muss immer den Exit gut schaffen, um in der nächsten Kurve gut rauszukommen. Die Türkei hat 14 Kilometer. Den Streckenrekord hält immer noch aus 2005 Juan Pablo Montoya. Und die berühmteste Kurve ist Turn 8. Viermal geht es da links, also ein Vierfach-Linksknick. Und kurios ist bei Turn 8, das hat ein leichtes Gefälle und normal, also quasi. Das ist nicht ganz nach links, sondern du kippst so ein bisschen nach rechts ab. Das heißt, man hat so ein bisschen Three-Wheeling. Man hängt da so ein bisschen in der Kurve mit drei Rädern. Für die Aero-Balance ist es relativ kurios. Letztes Jahr wurde der Asphalt neu gemacht. Der wurde jetzt von einer österreichischen Firma neu bewässert und quasi nachgegrippt, sag ich mal. Und ja, und der Turn 8, das muss ich eigentlich sagen. Normalerweise heißen die berühmtesten Kurven der Formel 1 nach irgendwelchen Menschen oder Ereignissen. Parabolika-Kurve zum Beispiel oder die Raskas in Monaco und da heißt es einfach nur Turn 8.
Und ich habe auch noch einen Fun-Fact beim Vergleich dieser beiden Strecken, während du hier gerade deinen Simulator-Exkursus gemacht hast,
mein Nerdwissen ausgepackt.
Dein Nerdwissen ausgepackt hast, und zwar die Strecke in Zandvoort, oder fangen wir andersrum an, die Strecke in Istanbul ist entworfen von Hermann Tilke, den kann man ja
Ja.
kennen. Glaube ich, ist der einige Strecken schon entworfen hat.
Es war seine vierte Strecke nach Bahrain, Sepang, und die vierte Strecke, ich habe es gerade im Dokument offen, war Bahrain, Sepang,
Shanghai.
Türkei und, ja genau, Shanghai.
Shanghai davor. Hat aber auch so Strecken entworfen, dieser Hermann Tilke, wie Sochi, Baku hat er auch gemacht, jetzt Hanoi, was mal geplant war, Jeddah in Saudi-Arabien, also Yas Marina in Abu Dhabi, er hat schon einige erstellt. Die Strecke in Zandvoort ist nicht von ihm. Und da habe ich jetzt gleich mal hier kleines Nerdwissen auf der anderen Seite für dich. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Die Strecke in Zandvoort wurde von Johannes Hugenholz entworfen. Das ist der Vater des Spyker Cars Vorstandsvorsitzenden Hans Hugenholz. Und Spyker kennen wir ja. Die waren nämlich mal in der Formel 1 für 2 Jahre.
Adrian Sutil.
Mit Adrian Sutil. Und da haben wir wieder, da schließt sich
Aber
dann der
ganz
Kreis.
kurz, wo ich habe den Namen schon mal gehört, weil wir hatten mal einen Beitrag im Rahmen des Stanford Grand Prix, aber das mit Spike war mir nicht bewusst. Wo findet man solche Infos?
Ja, das ist das
Oder
gute
verrätst du mir
alte
das nicht?
Wikipedia.
Ja, und vor allem macht ja auch Sinn, wir sind jetzt vor dem Türkei Grand Prix und reden über Zandvoort.
Ja, mega, weil ich glaube, ich weiß, ja genau, weil ich der Ostfriese bin. Ja, du, Türkei steht an. Großer Preis der Türkei, die sind ja schon einige Male inzwischen dort wieder gefahren in der Türkei, beziehungsweise.
Aber meines Wissens nur einmal.
Ja, also ich meine
Also
jetzt im Sinne
lange
von, ja,
Unterbrechung,
ich habe es falsch ausgedrückt, ich meinte, sie sind schon einige Male da gefahren, aber auch noch nicht so lange, das wollte ich eigentlich sagen. 2005 das erste Mal bis 2011, dann lange nicht mehr, genau, so wie du sagst, und dann 2020, ich glaube, notgedrungen wegen Corona eingesprungen und jetzt geben sie ihr Revival. Wie ist es? Ist Istanbul auch fix für die nächsten Jahre? Haben die da einen längeren Vertrag abgeschlossen? Weiß auch nicht, gell?
Gut, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Der provisorische Rennkalender ist ja immer nur, also der wird ja von der FIA rausgegeben. Ja. Und aktuell ist es eher der provisorische Rennkalender von Journalisten. Also kannst du dir so vorstellen, da gibt es viele Gerüchte, man hört vieles. Und einige Daten, wie zum Beispiel Miami, 8. Mai 2022, die sind fix. Und dann sagt man, so könnte er aussehen. Wie er dann final aussieht, erfährt man meistens im November von der FIA. Ob die Türkei dabei ist oder nicht, da muss ich jetzt leider passen. Ich glaube, ja.
Ja, ich gucke gerade nebenher, man findet nicht wirklich was. Ich glaube, dass es noch nicht fix ist, ob es auch nächstes Jahr stattfindet. Es ist auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder eingesprungen für den Kanada Grand Prix. ja, wir werden sehen. Wie findest du die Strecke? Ich meine, dass die eigentlich ganz geil ist, so vom Fahren her. Ich weiß nicht, wie es von der Atmosphäre her ist, wie Formel 1 begeistert die Türken sind. Aber so von der ganzen, von der Qualität der Strecke her und so von den Rennen ist es doch eigentlich ganz nett. Letztes Jahr vielleicht einmal schon vorneweg reingeworfen, Lance Stroll, Qualifying gewonnen. Also können wir uns vielleicht wieder auf eine Überraschung im Qualifying einstellen. Zumindest ist es möglich. Dann Lewis Hamilton im Rennen vor Sergio Perez, vor Sebastian Vettel.
In der letzten Kurve?
Genau, das war nämlich das Rennen, da haben wir letztes Mal schon leicht darüber gesprochen, glaube ich, wo Vettel, Leclerc und Sainz sich in der letzten Kurve alle noch gegenseitig quasi überholt haben. Vettel auf jeden Fall durchgestoßen ist und sensationell den dritten Platz geholt hat noch.
Ja, war ein gutes Rennen, also eben weil es halt auch so nass war. Am Freitag, glaube ich, war eine Session trocken und danach hat es eigentlich nur geregnet. Mhm. Und der Asphalt war dann sehr glitschig, weil wir ihn davor gemacht haben, also neu asphaltiert haben, was dann quasi wirklich zu einer Schmierfläche wurde. Und der Mercedes war witzigerweise ja gar nicht so gut. Die wurden erst gut, als es wieder abtrocknete. Und so konnte Lewis Hamilton damals in der Türkei seinen bis dato 7. WM-Titel einfahren. Wie ihr beide, wie du schon so schön gesagt hast, zusammen anschauen konnten. Hamilton, kleiner Funfact, konnte 2006 seinen GP2-Titel auch in der Türkei mit einem super Rennen, der ist nicht von vorne, sondern ich bin von relativ weit hinten gestartet, auch damals einfahren. Deswegen Hamilton mag die Türkei. Heute in der PK, saß er mit Teamkleidung, aber er ist ins Fahrerlager gekommen mit einem Kilt. Und hat auch die Haare nach oben gestylt. Also es wird immer mehr zur Fashion-Show. Er meinte auch, er liebt Fashion, er liebt diese Ablenkung neben der Formel 1, ist aber voll fokussiert, denn er kommt an die Rennstrecke sehr gut vorbereitet. Und das glaube ich ihm auch. Ja. Nur in einer Sache, da ist er sich noch unsicher. Und zwar, braucht er einen vierten Motor? Muss er ihn nochmal wechseln? Oder kann er Roulette spielen mit seinen zwei noch übrigen Motoren? Weil, die schon auch gebraucht sind natürlich, weil ein Motor hat er ja in Zandvoort zerschossen.
Ja, also ich denke schon, dass er ihn brauchen wird, weil er hat ja den Druck von Max Verstappen in der Fahrerwertung. Sind sie nicht so weit auseinander, nämlich eigentlich nur 2 Punkte. Genau. Ich bin sehr gespannt. Glaubst du, wenn du schon sagst, dass Mercedes letztes Jahr so ein bisschen Probleme hatte, die sind jetzt nicht unbedingt besser vom Auto aufgestellt als letztes Jahr, könnte sich Red Bull hier Hoffnungen auf einen Sieg, vielleicht sogar auf einen Doppelsieg machen?
Also ich glaube, du brauchst in der Türkei viel Abtrieb, aber auch Speed. Ich glaube, dass der Mercedes da besser ist im Gesamtpaket. Es ist ja bekannt, dass der Mercedes viel abbaut unter die Vorderachse. Und in der Türkei wird, weil es auch gegen den Uhrzeigersinn geht, aber nicht traditionell viele Linkskurven deshalb sind, sondern viel abwechselnd links-rechts, glaube ich ehrlich gestanden, dass die Reifen sehr in Anspruch genommen werden, die Vorderreifen oder die Vorderachse, dass Mercedes dann nicht unbedingt der Favorit ist. Aber durch den Top-Speed dann wiederum doch. Ich glaube, Mercedes wird gamblen. Wir werden morgen schauen, wo sie von der Speed her sind. Und am Samstag dann entscheiden, ob sie vielleicht den Motor bei Hamilton wechseln. Mhm. Und das davon hängt dann auch ab, wo Red Bull steht.
Motor wechseln, also, ich glaub, sind 5 Startplätze, oder? Die nach hinten gesetzt
werden. Du müsstest nach ganz hinten.
Ganz hinten sogar.
Außer du wechselst nur ein paar Teile der Power Unit, was in dem Fall aber nicht so viel Sinn machen würde.
Vielleicht sehen wir auch wieder ein richtig starkes McLaren. Ich meine, die haben ja auch einen Mercedes-Antrieb. Ja. Auch Williams und Aston Martin sind Mercedes-Autos. Vielleicht sehen wir auch mal ein stärkeres Aston Martin-Wochenende pünktlich zum Bonn-Start. Würde das natürlich dem Unternehmen Aston Martin guttun, wenn sie mal ein bisschen besser abliefern als in den letzten 5 Rennen.
Es ist bei allen so ein bisschen die Frage, so bei alle Mercedes, also bei Mercedes ist ein bisschen unklar, wechseln die die Motoren, weil die irgendwie nicht so standfest sind, oder machen die es einfach nur, weil es bei allen so ist? Mhm. Und irgendwie, ich habe außer bei Latifi und bei Stroll besteht überall Gefahr, dass gewechselt werden muss. Bei Vettel muss zum Beispiel auch nochmal gewechselt werden, bei dem der ja auch in den Zahnfand hochgegangen ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen, es kristallisiert sich jetzt oder beim nächsten Rennen heraus.
Ich hoffe ein bisschen auf ein starkes Wochenende von Red Bull, speziell als Team, weil, sie sind jetzt in der Konstrukteurswertung schon 30 Punkte hinten. Das ist viel. Klar, wir haben einen spannenden Fahrerwettkampf ganz vorne, aber im Team könnte es fast schon, wenn jetzt Red Bull wieder schlechter ist als Mercedes, also mit beiden Fahrern, dann könnte es fast schon langweilig werden, weil dann sind es nur noch 6 Rennen und da wird es dann, glaube ich, schwierig, einen Rückstand von, sagen wir mal, 40, 50 Punkten zumindest so aufs normalen Rennen wieder auszuholen, außer wenn Mercedes baut richtig Mist. Ich bin gespannt.
Dann kann man Toto Wolff zitieren. Der hat gestern gesagt im Interview bei Sky, das Wichtigste ist einfach nicht auszufallen. Und ich glaube, darauf können wir es runterbrechen.
Darauf können wir es runterbrechen. Ich habe noch ein anderes Thema, was jetzt announced wurde. Also wie wir ja gerade schon gesagt haben, Türkei ist unseres Wissens nach noch nicht fix eingeplant. Falls doch, reichen wir das natürlich nach.
Aber 2. Oktober, doch. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Aber es ist, wie gesagt, nur provisorisch.
Ah ja, genau. Ja. Aber es ist nicht wie Katar. Katar ist jetzt fix. 10 Jahre gönnt man sich mal gleich von der 4. Frage an dich, was glaubst du, wie viele Nullen stehen hinterm Konto, hinter der Überweisung von den entsprechenden Personen?
Also eins sicher, es stehen mehrere Nullen oder die Zahl vor der Null und von den Nullen ist größer als die für den europäischen Grand Prix, lass es sein, in Monza zum Beispiel.
Das ist schon interessant. Katar braucht jetzt eigentlich nur noch die Olympischen Spiele und dann haben sie alle großen Sportereignisse mal bei sich. Also da hatten sie die WM dann eben nächstes Jahr. Sie haben Formel 1 dann über längere Zeit da. Sie haben, wenn sie Olympia hätten, hätten sie auch Olympia bei sich. Sie hatten, glaube ich, schon die Leichtathletik-Weltmeisterschaft.
Ja.
Also was Sport angeht, da gehen sie wirklich ins Volle.
Kann man so sagen, glaube ich. Das ist wahr, ja. Ich glaube, wenn sie einen Clinch, dass der Deal im Bahrain Formel 1 in Katar MotoGP, weil die Scheiß sich untereinander nicht so einig sind oder waren, das wird jetzt aufgeweicht. Zum diesjährigen Katar Grand Prix lässt sich sagen, dass die kleineren Teams fürchten, einen großen Nachteil zu haben, weil man hat ja gar keine Daten. Es wurde darauf, außer irgendwelche Testfahrten, respektive irgendwelche Demofahrten, Williams, Nico Hülkenberg ist da zum Beispiel mal gefahren und der Scheich von Katar auch, 2009.
der Scheich?
Ja.
Mit dem Formel 1 Auto.
Mit dem Formel 1 Auto, ja. So Presserunden da gefahren, ja, 2009. Aber auf jeden Fall haben die kleineren Teams Angst, dass die größeren Teams ja mehr Geld haben und deswegen irgendwelche Ingenieure da hinschicken können oder in den Simulator alles simulieren lassen können, weil man ja dafür gar keine Daten hat für Katar. Mhm. Und das ist ja Geld, das können sich die kleineren Teams gar nicht leisten. Und deswegen fürchtet Haas oder so zum Beispiel, dass das ein Riesengap sein wird in Katar zwischen den größeren Teams, die irgendwelche simulierten Daten haben und da Ingenieure hinfliegen etc. pp. Und sie das halt nicht können. Aber das ist ja alles Kaffeesatzleserei.
Ja,
was
eben
ich nur toll finde.
Ja.
Sag du?
Ja, ich finde also nichts gegen Haas, aber und auch Alpha würde ja wahrscheinlich genauso argumentieren und Williams, wobei Williams man da schon wieder rausnehmen kann, aber. Also die haben auch so keine Chance. Das ist jetzt echt egal, fast wo man da fährt. Da verstehe ich eher, wenn sich McLaren gegenüber Ferrari oder sowas beschweren würde, wo es wirklich um was geht. Aber die sind ja dann wahrscheinlich
wieder... auch wahrscheinlich wurscht sein, ja.
Genau, die sind ja wieder auf Augenhöhe. Was wolltest du sagen?
Ja, zwei Sachen. Erstens, tolles Line-up beim Saudi-Arabien Grand Prix, der nach Katar folgt. Tiesto und Justin Bieber treten unter anderem auf.
Toll!
Ja, habe ich gerade noch gelesen. Und, was auch viel wichtiger ist, Alfa Romeo hast du angesprochen. Mhm. Dein Freund... Antonio Giovinazzi, er weiß noch nicht, wo er nächstes Jahr fährt, er weiß nur, Ferrari darf keinen Sitz bestimmen. Es wurde auch noch nicht mit ihm gesprochen, was wäre wenn. Es ist auch noch nicht fix, dass er weg ist. Aber auf jeden Fall hat Frederic Vasseur, der Teamchef von Alfa Romeo, gesagt, ist nicht so, dass der Zhang Zhu, also die Zahlen, die da kolportiert wurden, oder auch, dass er einen 3-Jahres-Vertrag haben möchte, dass das fix ist. Anscheinend ist Theo Pocher auch ein Kandidat, wobei der sehr komödienhaft von Formel 3 in Formel 2 aufgestiegen ist, was für Söhr ein Dorn im Auge war. Der meinte, der Junge braucht noch Zeit, ich glaube, der ist erst 18 und muss auch in der Formel 2 wachsen, wo er zum Beispiel in Monaco gewonnen hat. Deswegen glaube ich, Maxi, 22 könnte dein Giovinazzi nochmal im Cockpit sitzen.
Mein Giovinazzi wieder, gell?
Ja,
du, also ich meine, er hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, wir haben Mitte des Jahres schon mal darüber gesprochen, dass es eng werden könnte für ihn von seinen Leistungen zum wiederholten Mal. Und er hat jetzt nicht unbedingt so super viele Top-Leistungen abgeliefert, aber schon deutlich mehr. Er hat ja schon ein bisschen was erreicht und man muss mal wieder sagen...
Aber ich bin gerade kurz eingeschlafen, ja?
Was? Ja. er hätte noch mehr holen können. Aber ja, du meinst Theo Pocher, ich vielleicht auch Oscar Piastri. Der wäre ja noch kometenhafter eigentlich als Theo Pocher. Weil Oscar Piastri als amtierender Formel-3-Sieger wird vielleicht, sehr wahrscheinlich, auch die Formel 2 gewinnen. Ist natürlich noch sehr jung. Das ist natürlich richtig. Ja.
Ich weiß nicht, ob man da Leute auch verheizt, aber ich mag mich da gerne auch irren.
Ja, gut, er ist halt bei Renault. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Aber ist an sich Zhou Jiandu auch.
Ja, aber es ist auch irgendwie in Stein gemeißelt, dass Alfa Romeo nächstes Jahr mit Ferrari-Antrieb fährt. Also, wenn du es so siehst.
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, sind es die einzigen freien Plätze. Ich muss Abbitte leisten, du hattest natürlich völlig recht. Haas hat es noch nicht ganz offiziell announced. Jetzt haben sie es offiziell announced. Auch nächstes Jahr haben wir die Super-Duper-Fahrer-Paarung mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Der hat unter der Woche angekündigt, dass er sich eigentlich mental schon auf die Karriere nach der Formel 1 vorbereitet. Und zwar könnte er sich sehr gut vorstellen, dass er mal ein eigenes Team führt. Sein Vater wird ja immer wieder so Lawrence Stroll-mäßig damit in Verbindung gebracht, einfach ein Team zu kaufen. Und der Nikita überlegt da scheinbar auch schon, ob er da mitmischen soll dann, weil jetzt sammelt er ja quasi Hands-on-Erfahrung in der Formel 1, dass er dann quasi so ein bisschen als Supervisor oder sowas da arbeitet. Und ich fand sein Argument eigentlich am geilsten, was ihn so ein bisschen abhebt von den anderen 19 Fahrern im Fahrerfeld. Er ist der Einzige, der studiert, Moritz. Wusstest du das?
Nee. Ja, also, der ist
Mazepin macht ein Fernstudium.
Ja, der spricht auch super Englisch. Also, im Podcast.
Im Gegensatz zu dir zum Beispiel.
Im Gegensatz zu mir. Beyond the Grid spricht er super Englisch. Und was studiert er denn genau?
Ja, das weiß ich nicht. Ich gehe mal ehrlich gesagt schwer davon aus, irgendwas mit Management. Also, ich könnte mir jetzt schwer, ehrlich gesagt, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie so was Geisteswissenschaftliches.
Orthodoxe Theologie.
Ja, genau. Naja, also auf jeden Fall sind die jetzt announced, Schumacher und Mazepin. Wir werden sie auch nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach haben. Ich bin gespannt, ob nächstes Jahr Günther Steiner noch da ist. Irgendwie, das Team Haas ist auch so in Stein gemeißelt. Und ich denke mir immer so, warum eigentlich? Also der Gene Haas muss ja wirklich auch allmählich mal die Schnauze voll haben von diesem Team. Aber vielleicht bahnt sich da ja was Großes an. Vielleicht hat Nikita Mazepin ja recht und ja, sein Papa...
Ich möchte jetzt an keinem Stuhl sägen, also ich glaube, das haben wir auch noch nicht die Reichweite, aber ich glaube auch, dass bei Aston Martin mal genau drüber geschaut werden sollte, ob das alles in dem Konstrukt funktioniert, weil weil Lawrence Stroll will an die Spitze.
Ja. Diese Saison ist also auf jeden Fall viel Lehrgeld.
War es ein Rückschritt.
Ansonsten.
Eine Sache.
Ja.
Ansonsten, du wolltest nämlich überleiten zum Fragespiel, aber es gibt eine Sache, die ich unbedingt noch mit dir besprechen wollte, und zwar den neuen Look von Red Bull.
Ah ja, in Weiß.
Rennen in Weiß, wegen Honda, Arigato steht da noch drauf, in Weiß, Rot und natürlich ein bisschen Gelb für Red Bull. Eigentlich war ja der Japan Grand Prix dieses Wochenende geplant, deswegen auch das Layout. Hondas letzter Heim Grand Prix, der jetzt leider nicht stattfindet. Sieht toll aus, ne?
Sieht geil aus. Weiß ist sowieso eine sehr unterbewertete Farbe im Sport, finde ich. Also
sagt der Mann, der gerade weiß trägt.
Was meinst du?
Sagt der Mann, der gerade weiß
trägt. Der gerade weiß anhat, ja. Wer es sehen will, was ich anhat bei so einer Podcast-Aufnahme und mit was für einem Holzfällerhemd hier der Moritz mir entgegensitzt, der sollte
folgt
gucken. Moritz,
uns,
wo?
Naja, folgt uns gerne unter @lightsout_f1boxentalk auf Instagram.
Sehr gut, da seht ihr dann nämlich immer, mit was wir so aufnehmen. Also Honda ist meines Wissens dabei bei 2015, 2016, also announced wurde es 2015, aber ich glaube, es losging 2016.
2016, ja, genau, und die ziehen sich ja zurück, aber nächstes Jahr gibt es ja die Powertrains, also Red Bull entwickelt seinen Motor selbst, aber noch mit Hilfe von Honda und
ab 2023. Ja, ich sehe auch gerade, ich habe einen Zahlendreher, 2019 ist Honda eingestiegen bei Red Bull.
Und Honda bleibt auch erhalten in der, also die supporten oder eng zusammenarbeiten mit Red Bull nicht nur beim geistigen Eigentum von den Powertrains, also 2022 Übergangsjahr helfen sie noch voll mit, 2023 werden auch Mitarbeiter übernommen und sie wollen sich auch noch so mit ökologischen Zielen, hat die Formel 1 ja auch diese Woche announced, dass man da mehr tun möchte in der Zukunft und auch in der Nachwuchsförderung, also dass vielleicht der eine oder andere neue Yuki Tsunoda nach vorne bricht.
Ich wollte auch noch darauf hinaus, so super erfolgreich fand ich war es nämlich nicht, weil sie ja so ein bisschen Arigato, tolle Zeit, wir haben unglaublich erfolgreich zusammengearbeitet, naja, nee, also es hat ja schon ein bisschen auch seinen Grund, dass Honda sich zurückzieht, ich glaube das, was sie sich davon erhofft hatten, nämlich eine neue Vettel-Ära.
Aber die kommen immer wieder.
Ja, die klar, ja. Bei Toyota also, nicht. Toyota zum Beispiel nach seinem Ausstieg 2009, glaube ich.
Aber Toyota hat auch nicht so die Formel, also die Formel Vergangenheit, wie sie Honda hat. Honda hat ja mit Senna damals schon Erfolge gefeiert. Gut. Und wären die damals nicht ausgestiegen, hätten wir wahrscheinlich Honda-Weltmeister mit Jenson Button.
2009.
Bei Born GP 2009, was heute Mercedes ist. So, eigentlich schon krass, wenn ich die Formel-1-Geschichte immer dreht und wie sagt man, windet und wendet. Da habe ich noch eine schöne Geschichte für dich. Und zwar, ich durfte am Montag Sir Jackie Stewart zum Interview treffen.
Ah, ja.
Und der hatte ja mal ein Formel-1-Team. Einen Sieg, Johnny Herbert, Nürburgring 1999, glaube ich, war es. Und auf jeden Fall wurde das Team dann an Jaguar weiterverkauft und dann von Jaguar an Red Bull. Und Christian Horner sitzt im Büro von Sir Jackie Stewart. Im Milton-Keynes. Ist das nicht geil?
Ja, das ist Wahnsinn. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Was sich nicht drehen wird, Moritz, ist der Wind im Fragespiel. Denn da führe ich ewig. Und es geht gegen das Ende der Saison. Wir haben letzte Woche, wer es nicht gehört hat, das letzte Saisondrittel besprochen, was wir erwarten. Wir haben ein kurzes, spätes Fazit nochmal gemacht und wie es ausschaut. Und eines unserer Fazite war auch, dass du das Fragespiel nicht mehr gewinnen wirst. Es steht 21-18. Wir stellen uns jeweils zwei Fragen. Eine leichte, eine schwere. Die leichte gibt einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Und Moritz, ich frage dich, welche Frage möchtest du als erstes haben?
Wie immer bitte die schwere zuerst.
Alles klar. Wir fahren in Istanbul am Wochenende. Und diese Strecke, wie wir vorhin schon gesagt haben, wird erst seit 2005 befahren in der Formel 1, dann bis 2011 durchgehend und dann wieder jetzt letztes Jahr das erste Mal. Mhm. In seinem allerersten oder in der allerersten Jahr, wo das stattgefunden hat, wurde auch direkt der Streckenrekord gesetzt. Und dieser Streckenrekord liegt bei 1:24.770. Welcher Fahrer hat diesen Streckenrekord gesetzt?
Okay, also da muss ich jetzt echt kurz einhaken, weil ich habe genau das vorhin in meinem Nerd-Monolog gesagt.
Ah, okay, da habe ich nicht zugehört.
Ja, aber es ist ein easy Punkt für mich. Oder easy zwei Punkte für mich. Juan Pablo Montoya im BMW Williams.
Hast du das vorhin wirklich gesagt? Ich höre dir eigentlich schon immer zu. Aber,
ja. Na
gut. Dann sind es 21 zu 20.
Ja.
Ich nehme meine schwere Frage auch zuerst.
Wunderbar. Und zwar heute, also wir zeichnen am Donnerstag, dem 7. Oktober auf, ist ganz wichtig, vor 14 Jahren landete Lewis Hamilton im Kiesbett der Schande, wo er den WM-Titel 2007 im Endeffekt weggeschmissen hat. Als er in die Boxengasse hereinfuhr. Wo war dieser Grand Prix? Auf welcher Rennstrecke?
Ah ja, gute Frage.
Ein legendäres Bild.
Mhm. Ich erinnere, ich habe es neulich im Feed gesehen bei F1. Boah, ich muss raten, leider. Wo ist er?
Das wird dir wahrscheinlich helfen. Gewonnen hat der spätere WM-Sieger, Kimi Räikkönen.
Ja, genau.
Fernando
genau.
Alonso und Felipe Massa.
Ja, in der Türkei.
Leider nein, es war in China.
Ich hab's tatsächlich im Kopf gehabt, aber ich dachte, China ist immer am Anfang von der Saison normalerweise, inzwischen. Und deswegen dachte ich mir, nee, China kann es nicht gewesen sein. Ich hatte tatsächlich das im Kopf mit dieser fetten, da ist ja mal dieses Tor, wo die durchfahren, Start-Zielgerade, weißt du, dieses riesige Ding vor der Tribüne, das hatte ich im Kopf und ich dachte mir so, das muss doch China, nee. Ja, ärgerlich.
Damit bleibt's ein Jahr zuvor hat Michael Schumacher dort in China 2006 seinen letzten seinen 91. Grand Prix-Sieg geholt.
Ja. Dann bleibt es beim 21-20 und du bekommst eine leichte Frage.
Okay.
Und zwar, heute bin ich sehr gönnerhaft, glaube ich, mit den Fragen. Ich will dir eine Chance geben. Wer war der erste Sieger von Istanbul 2005?
Felipe Massa.
Nee. Kimi Räikkönen.
Fuck! Scheiße! Ich hab's nämlich vorher noch gelesen.
Ja.
Aber so
Felipe Massa hat danach dreimal gewonnen. 2006, 7, 8.
Ja, ah, fuck. Nach dem Hochmut kommt der Fall, oder wie heißt
das? Ja, da warst du jetzt einfach zu sicher.
Ja.
Ja, ärgerlich.
Ah, okay, das war, ja, schön.
Gut, 21 zu 20 und ich bekomme noch meine leichte Frage.
Ja, gut, meine okay, dann will ich die Frage einfach anders stellen.
Mhm.
Rekordsieger ist Felipe Massa mit 3 Siegen.
Ja.
Hat bislang keiner geschafft. Wer ist... Du hast gerade von dir offen, gell?
Nee, ich habe nichts offen. Also ich habe was offen, aber das ist mein Word-Dokument.
Ja. Wer konnte nur zweimal gewinnen? Gibt auch nur einen Fahrer.
Also jetzt pass auf. Es waren 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 macht 7 und 20 macht 8. Davon hat dreimal gewonnen. Felipe Massa macht 5. Kimi Räikkönen hat auch einmal gewonnen, macht noch 4 übrige Grand Prix, von denen 2 wegfallen, weil es an einen Fahrer geht. Das heißt, noch 2 weitere Fahrer mindestens. Räikkönen. Hamilton hat auch zweimal gewonnen. Ja, Hamilton.
Ist das deine Antwort?
Lewis Hamilton, ja.
Sicher?
Ja. Weil ich habe noch eine Idee, weil ich glaube nämlich 2009 hat Jenson Button wahrscheinlich gewonnen, weil der da ungefähr alles gewonnen. Und dementsprechend fällt er ja auch noch raus und dann ist es Hamilton.
Richtig, und mit Jenson Button, genau, da hat er 7 Rennen in Folge gewonnen.
Ja.
Und ja, da hast du sehr recht.
Es war die erste Saison, die ich sehr intensiv verfolgt habe, deswegen weiß ich bei der 9er Saison weiß ich immer sehr gut Bescheid tatsächlich. Mit Brown. Aber also war Hamilton. Ja, überragend.
10 und 20 haben wir dort gewonnen. Ja.
Ja, geil. Dann haben wir 22 zu 20 zum Glück. Und mir bleibt nur noch dann letztlich zu sagen, ich gehe auch davon aus, dass wir einen dritten Lewis Hamilton-Sieg wahrscheinlich sehen werden und dementsprechend dann mit Felipe Massa gleichgezogen wird. Es könnte aber natürlich auch sein, dass Sebastian Vettel vielleicht auch nachzieht und seinen ersten oder zweiten Sieg da holt.
Den zweiten, der hat 2011 schon mal gewonnen.
Ah ja, dann war er der letzte Fahrer.
Aber hoffst du das? Glaubst du das? Also ich
kann es mir nicht vorstellen, nee. Ich glaube auch nicht, dass Kimi Räikkönen nochmal einen Sieg holt dort.
Ich glaube es auch nicht.
Und Felipe Massa glaube ich auch nicht. Dementsprechend, Moritz, verbleiben wir so. Wir werden es nächste Woche nachbesprechen, was alles passiert. Folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und da würde ich sagen, bleiben dir die berühmten letzten Worte.
Genau, und zwar Lewis Hamilton meinte heute am Mediendonnerstag, dass er das Gefühl hat, wir hätten eigentlich mehr Punkte machen sollen, weil nach der Sommerpause, aber Red Bull entwickelt so gut und wir haben es als Silverstone nicht mehr entwickelt. Jetzt hat man das Gefühl, oh, bei Mercedes läuft es ja gar nicht. Die Punkte sagen aber was anderes. Seit Silverstone, also seit Mitte Juni, hat Mercedes 155,5 Punkte geholt und Red Bull nur 78,5 Punkte in den letzten 6 Rennen. So viel dazu. Schauen wir mal, wie es jetzt in der Türkei wird. Wir freuen uns, euch nächste Woche vom großen Preis der Türkei in Istanbul berichten zu dürfen. Und so lange folgt uns auf @lightsout_F1 Boxentalk. You know what I need? Want you to see everything. Want you to see everything.